dieses Verlangen nach Achtung und Selbstachtung nicht eigentlich in ihm drin? Und bei solchen Punkten versuche ich, wenn ich auch mit jungen Leuten zu reden habe, genau wie mit Älteren, dort anzusetzen und zu sagen, wir sind doch mehr, als wir bloß da von außen herumlaufen. Wir haben Fragen, suchen Antworten. Wir haben Sehnsüchte. Wir sehen uns beansprucht. Das halte ich für einen Hauptpunkt. Ich persönlich, mir liegt das tatsächlich mehr als die Sterne, die Platon beschäftigt haben und die dann auch so die christliche Philosophie und Theologie immer beschäftigt haben, dass sie gesagt haben, ich muss die Welt erklären. Ich finde, da könnte man ruhig die neuzeitliche Wende mitmachen und sagen, ehe ich die Welt erkläre, versuchen wir doch erstmal mit uns zu Rande zu kommen. Tatsächlich hat dann das eine mit dem anderen zu tun. Wie man ja weiß, versuchen uns heute die Leute ganz aus der Evolution zu erklären und dann taucht meine eben schon gestellte Frage wieder auf. Geht das? Zeigt mir das meine Unverwechselbarkeit, meine Einzigkeit, das, was wir meinen mit Personenwürde? Wo erscheint so etwas? Und wie kann ich die denken? Wie kann ich die in Verbindung bringen mit allem, was ich sonst so erfahre? Oder muss ich die weg erklären?
Das heißt, die Frage nach Gott ist immer auch eine Frage nach mir selbst. Ansonsten ist sie nicht redlich. Verstehe ich sie
so
richtig?
So meine ich. Das haben auch immer wieder große Theologen und Philosophen gesagt. Die Frage nach Gott und nach dem Menschen hängt ganz eng zusammen. Sage mir, was für ein Gott du hast und ich sage dir, was für ein Mensch du bist. Als was du dich verstehst und umgekehrt. Dass man den Menschen nur versteht, wenn man auch diese Dimension, seine Absolutheitsdimension bezeichnet. Gut, vielleicht nennen das heute die Leute erstmal viele nicht mehr Gott, sondern die benutzen dann solche Fremdwörter wie das Absolute oder die Unbedingtheitssphäre oder wie auch immer. Aber warum sollte man sich nicht auf diesen alten Namen erst einmal verständigen und von dort her zu sagen, so, wie bekommen wir das jetzt in den Griff?
Jetzt müssen Sie uns helfen. Sie sind Philosoph und Theologe. Sie unterrichten das auch seit Jahren. Die Frage, die sich viele Menschen stellen, ist, sie sagen, ich würde ja ganz gern. Und vielleicht stecken diese Fragen auch in mir, aber ich beneide ein bisschen die Christen darum, dass sie sich in dieser ganzen Sphäre so selbstverständlich bewegen können. Dass sie einfach diese Sprache sprechen, diese religiöse Sprache. Und ich tue mich doch schwer. Meine Schritte sind ziemlich tapsig und ich finde mich irgendwie in diesem Dickicht nur schwer zurecht. Gibt es da so eigentlich Fingertipps, wie man sich in die Religion hineinnähert? Hineinbewegt? Wie man sich da ohne den Überblick oder auch die Fragen zu verlieren?
Also das Faktum besteht, völlig eingeräumt, und das sollten jetzt die Nichtchristen eigentlich versuchen, mit Gelassenheit erstmal hinzunehmen, also weder sich da was drauf einzubilden und zu sagen, die sind alle irgendwie so abergläubisch und mit religiösen Eierschalen hinterm Ohren, und umgekehrt sich da jetzt auch nicht drüber wundern, denn tatsächlich gilt es von vielen Dingen, wenn man die erstmal so von Kindesbeinen her mitbekommt, das gilt von allen möglichen Sprachen, Fremdsprachen zum Beispiel, oder auch anderem Verhalten. Manche haben eben die Chance, dort eingeübt zu sein in ein Sprechen über diese Dinge, was ja aber auch eingeräumtermaßen seine Schattenseiten hat. Man denkt dann weniger drüber nach, man überlegt das nicht so, man fährt auf diesen Schienen einfach, während man vielleicht sich fragen müsste, wie gedeckt ist das, wie ernst ist mir das, lebe ich das wirklich oder eben fahre ich da nur einfach auf diesen Schienen. Das ist das eine, sodass ich in der Situation derer, die das jetzt nicht erlebt haben, auch eine Chance sehe. Mir begegnet das, wenn ich öfter so mit Schülern zusammenarbeite, zu so Fragen der Menschenwürde aus allen Bundesländern, wo dann man junge Leute trifft, in diesem Alter eben zwischen 15 und 20, die sich religiös geschädigt vorkommen, wenn sie aus christlichen Elternhäusern kommen und da erstmal große Probleme damit haben. Und dann gibt es so völlig unvoreingenommene und naive Atheisten, die einfach neugierig sind und die dahin hören und die versuchen mitzugehen, wenn ich denn versuche, solche Erfahrungen zu vermitteln, wie zum Beispiel für mich persönlich ganz zentral die Gewissenserfahrung. Und was bedeutet das, dass ich hier erfahre, ich soll der Wahrheit die Ehre geben, ich soll nicht unmenschlich sein, sondern mit den Menschen ordentlich umgehen. Ein Sollen. Denke ich mir das bloß aus oder erfahre ich nicht hier eine Verpflichtung? Deswegen spricht Kant da vom Imperativ, vom Befehl sogar. Wenn ich jetzt von dem Befehl spreche, dann ist der nächste Punkt, wer befiehlt mir da? Als Kind waren das irgendwie die Eltern, da bin ich so hineingewachsen, aber jetzt nicht mehr ab 15. Jetzt fange ich an, warum soll ich eigentlich tun oder machen, was die Eltern da vertreten oder meinen? Kann ich das irgendwie nachvollziehen? Kann ich es verstehen? Was steckt dort drin in dieser Erfahrung? Und dann meine ich, wäre ich bei dem Punkt, welche Theorie, um es mal so zu sagen, welche Theorie erklärt mir diese Erfahrung, ohne sie wegzuerklären?
Also wenn Sie diesen Jugendlichen begegnen, diesen zwei Gruppen Jugendlichen, zum einen den vielleicht etwas Geschädigten, wie Sie es genannt haben, also von der Erziehung, von der religiösen Erziehung etwas Überforderten und auf der anderen Seite den neugierigen Atheisten. Mit beiden haben Sie das gemeinsam, nämlich die Erfahrung des Gewissens.
So meine ich. Übrigens, wenn ich das gerade noch einfügen darf, das sind natürlich nicht die Einzigen, die mir begegnen. Mir begegnen auch die, die diese Erziehung vom Elternhaus inzwischen positiv übernommen haben und das leben und darin zu Hause sind. Manche etwas sogar missionarisch, die sich dort kümmern. Also man müsste, wenn wir das so aufzählen, wenigstens die drei Gruppen aufzählen.
Und Sie sagen, die Unterscheidung tritt immer erst da auf, wo Sie sich darüber Gedanken machen, ja, was heißt denn das jetzt, diese Erfahrung des Gewissens, ja, dass ich da irgendwie angerufen bin, dass es da irgendetwas gibt. Jetzt muss man natürlich die spitzfindige Frage schon stellen, wo steht an der Stelle Gott, auf Seiten des Gewissens oder auf Seiten der Theorie?
Ich meine, dass die Theorie ihn als die Erklärung des Gewissens entdeckt. Also ich würde dieses Oder streichen. Mhm. Vielleicht sollten wir das, wo wir dann weitermachen, steht ja bei Ihnen, aber vielleicht sollte ich noch einschieben, dass diese Gewissenserfahrung erstmal nicht das Einzige ist. Eine andere Erfahrung wäre zum Beispiel, wenn man eine große Freude erlebt, wenn sich jemand verliebt oder so, dann taucht der Gedanke auf, jemandem danken zu wollen. Oft hört man so, die Religion, die kommt aus Rachegedanken oder aus Angst vorm Tod oder aus Angst vorm Donner oder vom Gewitter. Ich halte für ganz wichtig die Frage, gibt es eine Wirklichkeit, bei der ich mich bedanken kann? Natürlich bedanke ich mich bei dem Menschen, dem ich da jetzt begegnet bin und der meine Zuneigung erwidert oder jedenfalls erstmal nicht abweist. Aber das ist ja nicht die richtige Adresse. Eigentlich will ich mich über den bei jemand bedanken. Und darum habe ich bei dem Atheisten Canetti vor Jahren den Eintrag gefunden, wo er sagt, was er als Atheist am meisten vermisst, ist eine Adresse für seine Dankbarkeit. Das hört man nicht oft, aber ich halte es für ganz wichtig. Aber zurück, diese überhaupt Dankbarkeit, weil Denken und Danken ja eng miteinander zusammenhängen. Also einen Anstoß braucht man schon. Vielleicht klingt es, wenn ich es so formuliere, etwas weniger theoretisch oder bloß so abstrakt im Kopf. Sonst geht diese Dankbarkeit gehört für mich nämlich auch beim Gewissen hin. Ich habe meinen Studenten gesagt, stellt euch vor, ihr hättet vielleicht als Strafe für eine ernsthafte Schuld euer Gewissen verloren. Zuerst wird man ja vielleicht sagen, wunderbar, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, bis einem aufginge, man lief herum als ein Tier auf zwei Beinen. Und wo kommt denn unsere Würde und unser Ansehen her, wenn nicht davon, dass wir verpflichtet sind, der Wahrheit die Ehre zu geben und die anderen Menschen zu achten und zu respektieren? Sodass man auch schon für die Gewissenserfahrung dankbar sein sollte und Menschen, die jetzt aufgeschlossen sind, ein bisschen weiter zu denken, dass die sich fragen, ja, was steckt denn da eigentlich drin?
Also, Gott ist keine Sache der bloßen Theorie. Alles, was Sie gesagt haben, läuft immer darauf hinaus, das hat unmittelbar was mit mir zu tun, das ist Erfahrung, das bin ich selbst, da spielt mein ganzes Leben mit rein.
Daran liegt mir, und zwar ganz nahe, und das ist nicht bloß im Christentum so, in der 50. Sure im Koran heißt es, Gott ist uns näher als unsere Halsschlagader. Mhm. Augustinus, jetzt wieder ein christlicher, ein großer Theologe, der sagt, Gott ist das Leben meines Lebens und das Herz meines Herzens.
Das heißt, über die Evolutionstheorie beispielsweise oder über die Entstehung des Weltalls oder was weiß ich, darüber können wir gern debattieren. Aber solange es nicht wirklich unmittelbar mit mir zu tun hat, ist es eigentlich für die Religion nebensächlich.
Also ganz so scharf.
Oder sagen wir zweitrangig.
Aber das andere traue ich mich wirklich zu sagen, obwohl die ganze Tradition auch in der christlichen Philosophie und Fundamentaltheologie es immer von dem sogenannten Kontingenzbeweis gemacht hat, eben von dem Platon her, von dem wir schon gesprochen haben, die haben immer so auf die Welt geblickt.